Meine Schwester ist meine Mutter. Mein Vater ist mein Großvater. Meine Schwester ist aber gleichzeitig auch meine Schwester. Meine Mutter war die älteste von vier Mädchen und wurde ab dem siebten Lebensjahr vom eigenen Vater sexuell missbraucht und wurde mit 13 Jahren schwanger. Der ausgesprochene Verdacht führte sofort zur Festnahme meines Vaters. Meine Mutter ist dann abgeholt worden von einer Fürsorgerin und kam erstmal in die Obhut von einer katholischen Einrichtung, wo ihr einfach erstmal die Geburt zugewartet werden musste. Das heißt, ich war der Beweis dieses Verbrechens.
Meine Schwester ist meine Mutter. Dieser Satz ist erstmal schwer zu begreifen. Er beschreibt ein ungeheuerliches Verbrechen in der Familie. Ulrike Dierkes ist ein Inzestkind. Ihr Vater hatte ihre älteste Schwester ab ihrem siebten Lebensjahr regelmäßig vergewaltigt. Als die Schwester 13 war, wurde sie schwanger. Mit Ulrike. Die Familie gilt als Ort der Geborgenheit, des Schutzes. Für manche ist sie heilig. Doch die Familie kann auch zum Ort von Verbrechen werden. Sexuelle Gewalt gegen Kinder, Inzest, Vernachlässigung, schwere körperliche Gewalt der Partner untereinander. Im schwersten Fall Mord. Familien, in denen solche Dinge geschehen, sind oft in sich geschlossene Systeme. Nichts dringt nach außen. Die, die eigentlich Schutz bieten sollten, sind selbst Täterinnen oder Täter oder wenigstens Mitwisser. Ulrike Dierkes wuchs mit zwei Schwestern auf. Ihre Großmutter spielte die perfekte Mutterrolle. Ihre leibliche Mutter, also ihre Schwester, lebte in der Obhut einer katholischen Einrichtung, hinter dicken Mauern. An ihre Kindheit hat Ulrike nur fragmentarische Erinnerungen.
Wenn die Zweitälteste mich im Kinderwagen durch die Siedlung schob, dann gafften gerne Leute in den Kinderwagen rein und dann guckte die von oben bis unten mich an und sagte, die sieht ja ganz normal aus. Und also es waren sehr bizarre Eindrücke, je älter ich wurde.
Kurz nach Ulrikes Geburt kam der Vater ins Gefängnis wegen inzestiösem sexuellen Missbrauchs. Ein Nachbar, der offenbar etwas ahnte, hatte Strafanzeige erstattet. Die Frau des Vaters hingegen schwieg. Sie deckte das Geheimnis. Frank Neubacher ist Professor für Kriminologie an der Uni Köln und sagt, es kommt immer wieder vor, dass sich Frauen bei innerfamiliären Verbrechen zur Mittäterin machen, indem sie die Augen vor der Tat verschließen.
Tue ich so, als wäre nichts passiert? Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Also das ist ja dann manchmal auch so ein Hoffen gegen jede Vernunft, dass man sagt, wenn ich jetzt den einen Vorfall irgendwie vergesse, dann bleibt das vielleicht irgendwie vereinzelt und es wiederholt sich nicht und alles wird gut. Und kann durchaus auch eine Rolle spielen, dass man sich natürlich dann in seiner Loyalität hin und her gerissen fühlt.
Verbrechen in der Familie haben oft mehrere Akteure. Den Täter oder die Täterin selbst. Daneben gibt es Menschen, die etwas mitbekommen oder zumindest erahnen und nicht handeln. Frank Neubacher sagt, auch das kann unter Umständen strafbar sein.
Wenn man jetzt sozusagen gegen jede Vernunft die Augen verschließt und im Grunde genommen weiß, da passiert was und ich ignoriere das und mache gar nichts, weder eine Strafanzeige noch auf anderem Wege sorge ich dafür, dass dem Kind kein weiterer Schaden droht, dann bin ich unter Umständen Mittäterin durch Unterlassen.
Das Lügengebilde wurde weitergesponnen. Der Vater liegt im Krankenhaus, so hatte man Ulrike seine Abwesenheit erklärt. Alle wussten Bescheid, nur sie nicht. Ulrike war 10 Jahre alt, als das Lügengebäude in sich zusammenbrach wie ein Kartenhaus. Die vermeintliche Mutter sagte zu ihr,
morgen kommt ja dein Vater wieder, aber der kommt nicht aus dem Krankenhaus, wie ich immer gesagt habe, sondern aus dem Knast. Der hat deiner ältesten Schwester ein Kind gemacht und dieses Kind bist du. Ich konnte mit Begriffen wie Knast und deren Kind gemacht, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich wusste nur, jetzt ist sowas Entsetzliches passiert. Ich habe gedacht, das ist ein Albtraum. Aber ich begriff, das ist was Ungeheuerliches, was hier passiert ist. Und Man findet aber auch keinen Ausweg daraus.
Nach 2,5 Jahren kam der Vater aus dem Gefängnis zurück in die Familie. Sofort nach seiner Rückkehr vergewaltigte er wieder die älteste Tochter. Einige Jahre lang. Für Außenstehende ist es schwer zu begreifen, wie Verbrechen jahrelang unentdeckt in Familien passieren können. Die vermeintliche Mutter schwieg, aber auch das Opfer selbst. Das, so die Erziehungswissenschaftlerin Professor Sabine Andresen von der Uni Frankfurt, kann nur deshalb funktionieren, weil Täterinnen und Täter bestimmte Strategien nutzen, damit das Verbrechen nicht nach außen dringt. Sie hat als ehemalige Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in einer großen Studie das Ausmaß von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche untersucht.
Eine Strategie der Täter und der Täterinnen ist es, den Kindern Schuldgefühle zu vermitteln. Denn das trägt mit dazu bei, dass Kinder sich vielleicht nicht anvertrauen. Also diese Schuld- und Schamgefühle sind eine Wirkung von sexueller Gewalt und verunsichern betroffene Kinder natürlich ungemein.
Der Kriminologe Frank Neubacher ergänzt:
Bei sexuellen Missbrauchstätern ist es ganz üblich, dass man versucht, das Kind in so eine Geheimhaltung zu verstricken, dass man sagt, also das ist unser Geheimnis und davon darf niemand erfahren, auch die Mama nicht. Und wenn wir da nicht gut zusammenhalten und dicht halten, dann könnte es schlimme Folgen geben, dann ist der Papa vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr da.
Schuldumkehr, Drohungen, Einschwören auf Geheimhaltung. Es gibt viele Täterstrategien, die garantieren, dass das Wissen um das Verbrechen innerhalb der Familie bleibt. Ulrike Dierkes begriff die ganze Tragweite des Verbrechens erst mit 30. Der Vater war nach Österreich gezogen. Sie und ihre Schwester, Mutter wollten ihn zur Rede stellen. Er flüchtete sich in ein Geflecht aus Verleugnung und absurden Theorien.
Seine Version, ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe ja nur meine Tochter geliebt und was habe ich denn getan? Und was ist dabei, wenn ein 14-jähriges Mädchen ein Kind bekommt? Keine Einsicht.
In diesem schweren Fall war die Familie unwiederbringlich zerrüttet. Der Vater übernahm null Verantwortung, stritt die Schwere des Verbrechens mit all seinen Folgen für die Familie komplett ab. Ulrikes Wunsch, einen Kontakt aufzubauen und ihre unzähligen Fragen stellen zu können, scheiterte. Kurz darauf starb der Vater. Haben ein Täter oder eine Täterin grundsätzlich eine zweite Chance in der Familie verdient? Dürfen sie nach der Haft in die Familie zurückkehren? Oder haben sie das für immer verspielt? Ob so etwas überhaupt möglich ist, hängt sicherlich davon ab, ob das Verbrechen innerhalb der Familie stattfand oder außerhalb. Und Täter oder Täterin nicht mehr rückfällig werden. Laut einer Studie des Justizministeriums wird rund jeder zweite Ex-Häftling wieder straffällig. Für einen straffreien Neuanfang gibt es mehrere begünstigende Faktoren: eine Arbeit, eine Wohnung und Hilfe bei Sucht- und Schuldenproblemen. Und ganz wichtig, so der Kriminologe Frank Neubacher, stabile soziale Beziehungen.
Partnerin oder Freunde oder Familienanschluss. Also diese Bande sind natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass diese Person gesellschaftlich wieder Tritt fasst und nicht in Straffälligkeit zurückfällt. Das ist ganz sicher richtig.
Familiäre Bande können stabilisieren. Deshalb gibt es in der Justizvollzugsanstalt Siegburg die sogenannte familiensensible Vollzugsgestaltung. Ziel ist es, auch während der Haft familiäre Kontakte aufrechtzuerhalten, sofern sie tragfähig sind, erklärt Alexandra Rau, Leiterin des Sozialdienstes.
Also wenn jemand weiß, okay, wenn ich entlassen werde, wenn meine Haftstrafe vorbei ist, dann bin ich nicht alleine, ich werde nicht fallen gelassen. Und da zu wissen, man hat vielleicht noch so ein soziales Netzwerk, die dann sagen, okay, du kannst erstmal bei uns unterkommen oder wir unterstützen dich oder wir sind für dich da.
René sehnt sich nach seiner Familie. Er hat keine Ausbildung und noch nie gearbeitet. Seine Mutter starb, als er 3 Jahre alt war. René wuchs in einer Adoptivfamilie auf. Obwohl seine Adoptiveltern liebevoll waren und immer zu ihm gehalten haben, wurde René drogenabhängig, lebte in wechselnden Wohngruppen und Notunterkünften.
Da fing das dann an mit dem ersten Kontakt zu Drogen, ja, Amphetamine, Koks. Dann fing das an mit dem Saufen. Ja, und dann irgendwann habe ich halt so Kreise kennengelernt wegen der Beschaffungskriminalität. Betrugsfälle über eBay gemacht, mehrere Konten aufgemacht auf meinen Namen und Sachen ins Netz gestellt. Ja, es ist halt alles so nach hinten gegangen.
Der Vater kommt ihn einmal im Monat besuchen. Die Mutter will nichts mit ihm zu tun haben.
Weil ich in meinem Leben halt viele Hilfestellungen von meiner Familie bekommen habe und die aber immer wieder mit Füßen getreten habe, die will erst wieder mit mir in Kontakt treten, wenn ich ja, mein Leben im Griff habe. Mein Vater, der hat allerdings noch nicht die Hoffnung aufgegeben, der kommt mich ab und zu besuchen. Ich habe jetzt so ein Ziel, ich will ja jetzt Richtung Therapie gehen und mein Vater hat mir gesagt, dass meine Mom und meine Schwester mich sehen wollen, wenn ich es in die Therapie geschafft habe. Und das ist jetzt auch für mich so ein Ding, wo ich dran festhalten möchte.
René schämt sich dafür, dass er sein Leben nicht auf die Reihe bekommen hat und dafür, dass er in Haft sitzt.
Als mein Vater das erste Mal hier drin war, der hat gesagt, er fühlt sich überhaupt nicht wohl. Er findet es ein bisschen schrecklich, dass er mich überhaupt hier besuchen kommt.
Scham ist ein Gefühl, das viele Inhaftierte haben. Genau wie viele ihrer Angehörigen, sagt Stefanie Heinemann, Sozialarbeiterin in der JVA Siegburg.
Das ist so ein Tabu in der Familie, dass sie überhaupt in Haft sind, dass sie halt den Kontakt abbrechen, weil sie das nicht ertragen, dass ihre Mutter sie auch verschweigt oder so. Und diese Scham einfach da ausblenden möchten, dass sie da einfach gar keinen Kontakt haben.
Also ich kenne tatsächlich auch viele, die dann gesagt haben, ja, meine Eltern haben den Kontakt abgebrochen, haben allen Nachbarn erzählt, ich wäre einfach weggezogen und man hätte sich über Geld gestritten.
René denkt viel nach über alles, was bisher in seinem Leben schiefgelaufen ist. Dass er seine Adoptivmutter schlecht behandelt hat, dass er zu seinem Adoptivvater nur dann den Kontakt gesucht hatte, wenn er mal wieder klamm war.
Trotzdem, mein Vater, der hat mich nie im Stich gelassen. Der hat mir immer wieder Geld zugesteckt, so in der Hoffnung, ja, der Junge, der kriegt nochmal irgendwie die Kurve. Also ich meine, wenn ich meinen Vater frage, wie sieht's aus, dass ich mit meiner Mutter telefonieren könnte oder sie mal sehen könnte, da sagt er immer, das würde sie nervlich überhaupt nicht verkraften. Also er sagt, da könnte man meine Mom dann in der Nervenheilanstalt einweisen. So schlimm ist das.
Über den Rest der Familie schweigt sich der Vater aus. Ob die Oma weiß, dass er im Knast sitzt? René hat keine Ahnung. Ein Tabu zwischen Vater und Sohn. Genau wie seine Straftaten. Darüber sprechen Vater und Sohn während der Besuche nicht. Das nächste Ziel ist eine Drogentherapie. Und danach, so hofft René, wird er seine Familie wiedersehen. Vor allem seine Mutter fehlt ihm.
Dass ich die mal in den Arm nehmen kann und ihr halt einfach sagen kann, so, dass mir die ganze Vergangenheit leid tut. Ja, schon Vergebung. Also es fällt mir schwer, das jetzt in Worte zu fassen, aber es würde mir schon verdammt viel bedeuten, wenn ich mich einfach nur mal mit meiner Mutter zusammensetzen könnte und mich für alles entschuldigen könnte, was ich damals ihr angetan habe.
In der JVA Siegburg gibt es noch eine Besonderheit in der familiensensiblen Haftgestaltung, die Väterwohngruppe. Hier leben im Schnitt 6 bis 9 inhaftierte Väter in einer WG-ähnlichen Kleingruppe zusammen. Sie kochen und essen mittags gemeinsam, dürfen häufiger als üblich von ihren Kindern besucht werden und feiern gemeinsame Familienfeste, so die Leiterin des Sozialdienstes Alexandra Rau.
Es ist natürlich wichtig, dass Kinder die Gelegenheit haben, ihre Väter, auch wenn sie in Haft sind, so oft wie möglich zu sehen. Und trotzdem glaube ich, dass die Kinder davon profitieren, wenn der Vater für sich eine Idee hat, was bedeutet es eigentlich, Vater zu sein. Und auch zu wissen, okay, ich bin nicht nur für mein Leben verantwortlich und vielleicht auch so eine Idee zu entwickeln, was möchte ich vielleicht auch für mein Kind und wie kann ich mein Leben so gut gestalten, dass ich davon was Positives mitnehme und mein Kind vielleicht auch nicht die gleiche Bahn einschlägt wie ich.
Eine Haftanstalt ist kein guter Ort für Kinder, sagen Kritiker. Sozialarbeiterin Francine Rice arbeitet mit den Männern in der Väterwohngruppe. Sie macht die gegenteilige Erfahrung.
Es sind ganz normale, fröhliche, aufgeweckte, liebevolle Kinder, die rumrennen, die einfach nur spielen wollen mit anderen Kindern, mit ihrem Vater, den natürlich total vermisst haben. Also die ersten Minuten hängen sie erstmal ganz viel im Arm vom Papa und erzählen ganz, ganz viel. Die verkraften das zumindest vor Ort, wenn sie beim Papa sind, total gut.
Das bestätigt auch eine internationale Studie aus dem Jahr 2012. Europaweit wurden Kinder von Inhaftierten zu ihrer Lebenssituation befragt. Das Ergebnis? 2/3 leiden unter der Trennung, haben Verlustängste, empfinden Trauer und Wut. Die Studie hat auch aufgezeigt, dass ein regelmäßiger Kontakt zum Inhaftierten diese Belastung mindern kann. Immerhin gibt es in Deutschland schätzungsweise 100.000 Kinder, von denen ein Elternteil in Haft ist. Die rot umrahmte Glastür zur Väterwohngruppe wird nur vom Personal geöffnet. In der Ecke steht eine Tischtennisplatte. An der Wand hängt ein Plakat, auf dem die kindlichen Entwicklungsphasen und die jeweiligen Bedürfnisse erklärt werden. Von Vertrauen und sicherer Bindung ist zu lesen. Für die Inhaftierten etwas, das die meisten von ihnen nie kennengelernt haben und deshalb auch nie an ihre Kinder weitergeben konnten. Jahrelange Beschaffungskriminalität, Drogenabhängigkeit seit dem 12. Lebensjahr, Kokain und Heroin, kein Kontakt zum leiblichen Vater. Der Stiefvater, Schwerstalkoholiker und Bordellbesitzer. Das ist die Biografie von Günther. Günther lebt in der Väterwohngruppe und wünscht sich nichts sehnlicher als Kontakt zu seinem 9-jährigen Sohn. Der Sohn, dem er bisher kein zuverlässiger Vater war. Auf Wunsch wurde seine Stimme etwas verändert.
Ich bin ja auch fast ohne Vater aufgewachsen. Also ich kann das voll nachvollziehen, wie der kleine Mann sich fühlt. Ihm geht's nicht gerade gut. Schulisch läuft gerade auch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen mir ist, aber er vermisst mich auf jeden Fall. Ja, geht's nicht so gut.
Ob ein Kontakt zwischen Vater und Kind sinnvoll ist, das wird in der JVA Siegburg vorher sorgsam geprüft. Zum Wohl des Kindes. Es gibt Ausschlusskriterien. Psychische Auffälligkeiten, Gewalt in der Familie oder generell gegenüber Kindern gehören unter anderem dazu. Während seiner Drogenabhängigkeit war Günther nicht in der Lage, sich wirklich um seinen Sohn zu kümmern. Heute bereut er das sehr und möchte das ändern. Wohngruppenleiterin Francine Rice unterstützt ihn dabei. Beide haben zusammen einen Brief an die Mutter des gemeinsamen Sohnes geschrieben, von der Günther schon länger getrennt ist.
Wo ich dann erzählt habe, dass wir versuchen, den Inhaftierten soziale und pädagogische Kompetenzen beizubringen und dass er eben in dem Rahmen geäußert hat, dass er wieder Kontakt möchte. Er aber auch weiß, dass es sehr kleinschrittig erfolgen muss und nicht hinterm Rücken von der Mutter und nur in Zusammenarbeit eben mit ihr, weil so funktioniert das. Und dann habe ich eben auch in dem Brief angeboten, dass die Mutter mich erstmal anrufen kann und sie auch erstmal ihre Seite der Dinge schildern kann.
Tatsächlich war die Ex-Partnerin einverstanden. Beide telefonierten.
Sie sagt zu mir, sie würde mir auf jeden Fall keine Steine in den Weg legen. Sie sagt, ich bin der Papa, bleibt das mein Leben lang. Aber ich sollte jetzt mit dem kleinen Mann so nicht sprechen, weil das für ihn noch zusätzlich Emotionen vielleicht aufwühlt. Er hat schon schwer genug.
Der weiß aber auch, dass Sie angerufen haben. Er hat doch auch gefragt, haben Sie mir zumindest gesagt, ist der Papa am Telefon? Ja.
Darauf folgte ein zweiter Brief. Einer an die Mutter und einer an den Sohn.
Gefragt, was er so macht, wie die Schule läuft, dass ich ihn sehr vermisse, dass ich ihn über alles liebe. Ich habe jetzt nicht geschrieben, dass ich hier sitze, aber ich kann es nicht erklären.
Papa sitzt im Knast. Diese Wahrheit schafft Günther noch nicht auszusprechen. So gerne wäre er ein Vorbild für seinen Sohn. Ist fest entschlossen, es eines Tages zu werden, nach der Haft und einer Drogentherapie. Fast jeden Abend, wenn er in seiner Zelle liegt, denkt er an seinen Jungen. Dann kommen ihm viele Erinnerungen an gute Zeiten, die es in der Vergangenheit durchaus auch gab.
Boah ja, das hatte ich gestern Abend. Lese ich ihm was vor, leg mich neben ihm, schlappen zusammen ein. Und da dachte ich mir schon, boah, bist du ein Idiot, dass du jetzt hier sitzt.
Gemeinsam mit Sozialarbeiterin Francine Rice wird Günther in Einzel- und Gruppensitzungen im sogenannten Vätertraining daran arbeiten, dass er eines Tages seinen Sohn wiedersehen kann. Wie kann ein erster Kontakt aussehen? Wie gestaltet sich die Zeit von Vater und Sohn nach der Haft? Was braucht ein 9-Jähriger überhaupt von seinem Vater? Ein langer, steiniger Weg. Doch Günther ist fest entschlossen, ihn zu gehen.
1000-prozentig. Und ich möchte auch für ihn da sein. So. Ich habe es draußen jetzt nicht so hingekriegt, wie ich es hinkriegen wollte. Aber okay, jetzt. Ist aber schwer.
Straftäter und ihre Familien. So schwer es ist, das Band wieder zu knüpfen, so sehr kann sich diese Mühe lohnen. Gute Beziehungen schenken Stabilität und Halt und vermindern, neben anderen Faktoren, das Risiko, wieder straffällig zu werden. Allerdings, so der Kriminologe Professor Frank Neubacher, erst nach der Entlassung wird sich zeigen, ob alle Wünsche und Pläne auch im Alltag Bestand haben werden.
Wird er an diesen Entschlüssen festhalten oder ist das dann alles weg, wenn dieser äußere Rahmen wegfällt und der wieder in Freiheit ist? Dann hat er wirklich Einsicht in seine Problematik gewinnen können während der Haftzeit. Das wird ja eigentlich erst nach der Inhaftierung so richtig auf eine Probe gestellt.
Und natürlich gibt es auch Konstellationen, in denen ein familiärer Kontakt wenig heilsam und förderlich ist. Zum Beispiel dann, wenn beide Partner gemeinsam kriminell waren oder wenn die Tat einfach zu viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Ulrike Dierkes, das Inzestkind, musste alleine weiterleben. Ohne Aussprache mit dem Vater. Ohne Antwort auf die Frage, warum hast du mir, warum hast du das deiner Familie angetan? Sie ging irgendwann an die Öffentlichkeit und schrieb gleich mehrere Bücher. Aber nicht nur das. Sie gründete Melina, einen gemeinnützigen Verein, der sich für Kinder einsetzt, die aus innerfamiliärer sexueller Gewalt entstanden sind. Das ist ihre Art, ihre Geschichte zu verarbeiten. Die Hölle, in der sie groß geworden ist. Und die bittere Erkenntnis, dass sie die Tochter eines Straftäters ist. Unsere Autorin Karin Lamsfuß sprach mit Opfern und mit Tätern für ihren Beitrag über den Umgang mit Straftaten in der eigenen Familie. Was passiert mit Familien, in denen der Vater, die Mutter, die Geschwister ein Verbrechen begangen haben? Und wie kann ein Leben danach aussehen? Mit Schuld und Verantwortung hat sich Radio Wissen auch in anderen Beiträgen auseinandergesetzt, die Sie wie immer in der ARD-Audiothek oder in den Shownotes finden. Und wenn Sie allgemein an Psychologie interessiert sind, dann besuchen Sie doch mal unseren Psychologie-Podcast »Wie wir ticken«.